Ich habe vor, heute und morgen Abend über David nachzudenken. Mann nach dem Herzen Gottes. Es war nicht wahr, dass wir uns gern an Vorbildern orientieren, wir Menschen. Das tun Kinder gern. In deren Zimmer hängen oft Poster von den Leuten, die sie gern hören oder die sie bewundern. Und vielleicht auch bei den Eltern unserer Kinder war es so, als wir in ihrem Alter waren. Ja, und bis ins hohe Alter, nein, suchen wir Menschen, an denen wir uns orientieren können. Als vor ein paar Jahren die Nation durch die CDU-Spendenaffäre erschüttert wurde und vor allem von der Rolle von Altkanzler Kohl da drin, habe ich mich lange innerlich dagegen gewehrt, dass er etwas Ehrenrühriges getan haben sollte und empfand Trauer, als ich mir eingestehen musste, dass das wohl so war. Ich bin so froh, dass die Bibel uns viele Geschichten erzählt von Menschen. Sie redet von Leuten, die mitten im Alltag standen und an denen wir uns ein Vorbild nehmen können. Und so einer ist der König David im Alten Testament. Der Herr hatte sich einen Mann ausgesucht nach seinem Herzen. Und das war dieser David. Da gibt es in der Tat keinen Menschen in der Bibel, der mehr genannt wird. Ich habe in der Konkordanz nachgezählt und in der Tat kommt der Name David 1140 Mal vor. Das ist mehr als der Name Jesu und der dritte in der Reihe wäre dann Mose. Reden wir von David, so reden wir von dem die Bibel am allermeisten redet. Und wenn man dann prüft, stellt man fest, dass 132 Kapitel in der Bibel entweder über ihn berichten, wie in Samuel, Könige und Chronik, oder von ihm geschrieben sind, wie viele Psalmen, etwa 73 Psalmen. Meine Frau und ich sind dabei, die Bibel in einem Jahr durchzulesen, nach dem chronologischen Plan, den ich vom Joachim bekam. Und da wir gestern aus irgendeinem Grunde nicht gelesen hatten, hatten wir heute doppelte Portion. Seitdem ich euch beim Abendbrot gesehen habe, haben meine Frau und ich 12 Psalmen von David gelesen. Die sind jetzt gerade dran zu dieser Jahreszeit. Und wir stellten fest, dass David, so angenehmer Mensch wie er war, und das ist auch meine Einschätzung von ihm, dass er viele Feinde hatte. Und vieles, was er in den Psalmen sagt, hängt damit zusammen, dass er Gott um Hilfe bittet und Gott anruft und anfleht um Hilfe und Bewahrung im Angesichte seiner Feinde. Er war ein derartiger König, dass alle Könige in beiden Reichen, alle 40 Könige, an ihm gemessen werden. Es steht bei jedem König dabei, dass er mit dem und dem Alter auf den Thron kam. Und dann heißt es, und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, oder er tat, was dem Herrn übel gefiel. Und dann ist oft dabei dieser Zusatz, wie sein Vater David, oder nicht wie sein Vater David. Mit diesem Mann kam ein König auf den Thron, an dem alle andere gemessen wurden. Mit ihm hat Gott einen Bund geschlossen, einen, so wie ich es verstehe, heute noch gültigen Bund. In 1. Chronik 17 und 2. Samuel 7 berichtet der Schreiber davon, dass Gott, als David ihm ein Haus bauen wollte, sagte, nein, ich werde dir ein Haus bauen. Und dann erklärt er das und sagt, dass von seinen Nachkommen einer sein wird, der in Ewigkeit herrschen wird und ein ewiges Reich, über ein ewiges Reich bestimmen. So haben wir es hier wirklich mit einem sehr wichtigen Menschen zu tun. Nimm dir diesen Mann, diesen Leiter zum Vorbild, Mann nach dem Herzen Gottes. Jetzt habe ich Folgendes getan. Ich beschäftige mich seit über 30 Jahren mit im Unterricht mit Daniel, mit David. Und ich habe mir vor allem im zweiten Buch Samuel, das ist die Geschichte von seiner Königsherrschaft. Ich habe mir mit seinem Handeln, Tun, mit seinem Innenleben beschäftigt, so wie wir es da in diesem zweiten Buch Samuel sehen. Und habe da 6 Merkmale dieses Mannes gefunden, die möchte ich nennen und erklären und dann im Kontext unserer Zeit anwenden. Wir nehmen also die Zeit von Davids 30. Lebensjahr an. Er ist also ein gestandener Mann, schon verheiratet, leider mehrmals. Und viele interessante Geschichten liegen schon in der Vergangenheit. Die Geschichte von David und Goliath beispielsweise oder andere Heldentaten, die er vollzogen hat. Und gucken uns jetzt nur David den König an, wie er zunächst 7,5 Jahre über den südlichen Stamm Juda König war und wie er dann König über das ganze Land wurde, alle 12 Stämme Israels und seine Grenzen weitete bis zum Bach Ägypten im Süden und bis zum Euphratfluss im Norden. Und mehrere Völker, die nun in diesem großen Raum liegen, die haben Tribut oder Zinsgelder an David gezahlt und haben dort auch Schutz und dergleichen mehr gehabt. Also wir gucken uns den erwachsenen Mann David an, den König. Und ich möchte 6 Dinge nennen, die ich von ihm gelernt habe. Ich vermute, dass wir heute Abend vielleicht 2 nur dran nehmen können, aber wir hören dann auf, wenn Viertelnach ist, hören wir auf und machen morgen weiter. Das Erste, was mir auffällt bei David, dem König, ist, dass er sich in allen wichtigen Fragen von Gott leiten ließ. Er war ein Mann, der auf Gott hörte. Und wenn bei ihm was Wichtiges anstand, dann handelte er nicht, bevor er nicht von Gott erfuhr, was Sache war. So lesen wir etwa in 2. Samuel 2, Verse 1 und 2, als er König wurde. Und es geschah danach, da befragte David den Herrn, soll ich in einer der Städte Judas hinaufziehen? Er ist noch nicht König. Und der Herr sprach zu ihm, zieh hinauf. Und David sagte, wohin soll ich hinaufziehen? Und er sprach, nach Hebron. Und da zog David hinauf und auch seine beiden Frauen waren mit ihm. David wusste schon lange, dass er König werden sollte. Er ist ja, als er noch Schafhirte war, von Samuel gesalbt worden zum König, als Saul der Spitze seines Volkes stand. Und dann in all den Jahren, wo ihn Saul, sein Vorgänger, aber auch sein Schwiegerpapa, er hat ja eine Tochter geheiratet von Saul, wo dieser Mann ihn verfolgte und zu seinem größten Feind wurde. Es scheint, als ob der König Saul nichts Wichtigeres zu tun hatte, als zu versuchen, den auszuschalten, der einmal sein Nachfolger werden sollte. Und in all diesen Jahren wusste David, ich soll einmal auf dem Thron sein. Gott hat es ihm bestätigt. Und doch, als es so weit war, dann hält er inne und befragt den Herrn. Er war sich nicht sicher, von wo aus er herrschen sollte, und so fragt er dort. Und wenn er in den Krieg zog, es war so, dass die Israelis damals Gottes Instrument, Gottes Werkzeug waren, um Gericht zu vollziehen an den Kananitern, die dort in größter Gottlosigkeit verfallen waren. Und das hätte zu Josuas Zeit passieren sollen, aber war nicht so vollendet worden. Und nun ist David immer wieder im Krieg, im Clinch mit den Philistern, die ihn angriffen. Und bevor er in den Krieg zog, da hat er gefragt, ob das nun tatsächlich so ist. Etwa in Kapitel 5, Vers 19, da befragte David den Herrn, soll ich gegen die Philister hinaufziehen? Und David Und der Herr sagte, ja, zieh ihn auf. Und dann später, bei einem zweiten Krieg, wieder. Oder als er, nachdem die Kriegerei vorbei war und Ruhe im Lande eingezogen war, da wollte David ein Haus bauen für Gott. Und bevor er es tat, fragte er ihn, ob das nun so sein sollte oder nicht. Das ist das Erste, was mir auffällt, wenn ich David sehe. Er war zwar umgeben von Menschen, die ihn beraten konnten als König. Er war selber begabt und erprobt durch ähnliche Erfahrungen in der Vergangenheit. Aber bevor er handelte, fragte er Gott, was er tun sollte. Wahrscheinlich denkt der eine oder andere jetzt über das Wie nach. Wie fragt man nun Gott? Und welche Möglichkeiten haben wir, dass Gott antwortet? Bei David war das so, dass manchmal er die Antwort bekam durch den Priester. Und zwar mit etwas für uns geheimnisvollem, nämlich mit Urim und Tumim. So steht das in einigen Übersetzungen da, die hebräischen Worte nicht übersetzt. Oder wenn sie übersetzt werden, dann für uns nicht besonders hilfreich mit Licht und Recht. Es scheint, als ob der Priester in der Brusttasche, die er hier trug, Gegenstände hatte, die er gebrauchte, um zu losen. Und dass in einem Losverfahren der Wille Gottes entdeckt wurde. Das könnten wir, wenn wir Zeit hätten, genauer prüfen. Oder manchmal kamen die Propheten zu ihm, wie Nathan oder Gad, und sagten, so spricht der Herr zu dir. Und manchmal hat Gott direkt zu David gesprochen. Ich bin seit 47 Jahren Christ. Habe noch nie eines dieser Dinge so erlebt, wie ich sie jetzt beschreibe. Durch kein Losverfahren, noch durch einen Propheten, noch durch eine hörbare Stimme hat Gott zu mir geredet. Allerdings meine ich, dass er sehr oft und sehr deutlich zu mir geredet hat, aber nicht in dieser Weise. Heute Abend möchte ich nicht so sehr das Wie, als das in den Mittelpunkt stellen und sagen und einfach fragen, bist du auch ein Mensch, der, bevor er eine große Entscheidung trifft, fragt, Herr, was willst du, dass ich tue? Und ich glaube in der Tat, dass er redet. Dass wenn wir sein Wort, die Bibel lesen, die Lehren der Bibel und manchmal auch in einer bestimmten Situation ein bestimmter Vers von Gott gebraucht wird, um uns Wegweisung zu geben. Und dann das Gebet, das Gott uns führt, soll unser Gebet sein. Und wenn wir in Entscheidungen stehend die Sache vor Gott ausbreiten und sagen, Herr, führe du. Ich denke aber auch, dass das Rat anderer seiner Kinder uns helfen kann. Weise Brüder und Schwestern, die uns gut kennen und die wir mit hineinbeziehen können in Entscheidungen und dann auch von ihrem Rat profitieren. Ich weiß, als ich Bibelschüler war, 18 Jahre alt, hatte ich ein Schlüsselerlebnis, das ich nicht so bald vergessen werde. Ich war dabei, eine Predigt vorzubereiten. Wir mussten das schon im ersten Bibelschuljahr machen. Und ich bekam einen Text, glaube ich, zugeteilt, und der lautet wie folgt. Das ist aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 19. Da sagt Paulus, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und ihr euch nicht selbst gehört, denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Als ich diesen Vers begriff, durchkreuzte er meine ganze Vorstellung vom Christenleben. Hier erfuhr ich plötzlich, dass ich mir selber nicht gehöre. Ich bin erkauft worden durch einen teuren Preis. Der Preis ist das Blut Jesu Christi. Und ich gehöre mir selbst nicht. Und deshalb sollen wir Gott in unserem Leib, in unserem Leben verherrlichen. Und ich merkte, dass ich etwas grundsätzlich falsch tat. Ich hatte einen festen Plan für mein Leben. Ich wusste, welchen Beruf ich wollte, wie ich arbeiten wollte. Und als ich dieses las, begriff ich, du musst die Grundfragen deines Lebens einmal so auf die offene Hand vor Gott legen und ihn fragen, was er davon hält. Und dann mit festen Plänen über mein Leben einfach zu sagen, Herr, gehe ich den richtigen Weg? Hast du was anderes für mich vor? Das war für mich ein Schlüsselerlebnis, so weit zu kommen, zu sagen, du sollst mich führen. Und das, was ich bis jetzt geplant habe, wenn das nicht dein Wille ist, dann durchkreuz das. Ich kann euch sagen, ich wäre nie nach Deutschland gekommen, wenn ich bei Plan A geblieben wäre. Plan A sah vor, also das ist jetzt Doyle Klassen, O-Ton, so wie er das mit 17, 18 Jahren dachte, ich werde Gymnasiallehrer für Englisch. Ich hatte eine Vorliebe für Schule und für Englisch und bereitete mich schon vorm Abitur auf eine solche Laufbahn vor, wählte Kurs in diese Richtung und wollte nur zwischendurch schnell ein Jahr Bibelschule machen. Und da habe ich in dem Jahr gelernt, alle Entscheidungen sind vor Gott zu treffen. Und wenn ich jetzt zurückblicke, sehe ich auch, das war goldrichtig, diese Frage vor Gott zu treffen und dann zu erleben, wie er mir eine tiefe innere Gewissheit gab. Dies ist der Weg, den du gehen sollst. Ohne Stimme vom Himmel, ohne ein Losverfahren, einfach zu merken, wie Gott Schritt für Schritt führte. David ist mir da zu einem großen Vorbild geworden. Und ich habe dann gedacht, jetzt, das ist die größte Frage, habe ich sie geklärt. Aber wie oft sind Fragen danach gekommen? Irgendwann wollte ich heiraten, sehr sogar. Und genau vor 34 Jahren habe ich es aber auch ganz genau richtig getroffen. Aber nicht ohne Gebet. Und dann hat es immer wieder im Laufe meines Lebens Entscheidungen gegeben, wo ich es versucht habe, so zu machen wie David, die Sache vor Gott bewegen. Das Zweite, was mir auffällt, das sieht vielleicht so aus, als ob es das Gleiche ist. Aber es ist es nicht. Es ist nochmal was anderes. Das Zweite, was mir auffällt bei David, ist, dass er Gottes Sache an erster Stelle setzte. Wir reden manchmal so, davon, es geht um Nummer eins, ne? Und bei Gott, bei David war die Nummer eins sehr leicht zu erkennen. Gott stand in seinem Leben an erster Stelle. Machen wir die Probe aufs Exempel. Ich kann 4 oder 5 Beispiele davon nennen, um das deutlich zu machen. Zunächst, als er König wurde, brachte er zuallererst Gottes Bundeslade heim. Ich sollte sagen, als er König wurde über ganz Israel. Seine erste Tat war nicht politisch, sondern gottesdienstlich, obwohl er jetzt König über das ganze Reich war. Ich dachte, als ich dieses vorbereitete, als der US-Präsident Bush das Amt übernahm, hat er noch an dem Tag, als er es übernahm, einige Gelder für die Abtreibung, die Clinton vor ihm bewilligt hatte, gestrichen. Ich glaube, er wollte ein Signal setzen, wie er diese ethischen Frage sah. Aber wir sind nicht bei Bush, sondern bei David hier. Da heißt es, im 2. Samuel lesen wir davon, dass David sofort Leute organisierte und brachte die Bundeslade. Was war das nun? Die Bundeslade war sozusagen das Herzstück des Hauses Gottes. Das Haus Gottes damals, die Stiftshütte, bestand aus einem größeren Vorhof, ein eingezäunter Bereich und dann innen drin ein großes Zelt mit Brettern als Wände. Und dieses Zelt war zweiteilig. Das erste größere, der größere Raum, wo die Priester reingingen, um ihre Dienste zu tun. Und dann im hinteren Raum stand nur eine Holztruhe mit Gold übersehen und mit einem goldenen Deckel obendrauf und innen drin die 10 Gebote. Noch anders, aber hauptsächlich die 10 Gebote. Und dieser goldene Deckel war so gewirkt, dass er links und rechts zwei Engelfiguren hatte und zwischen diesen Engelfiguren eine Wolke. Und da heißt es, da wohnte Gott in dieser Wolke. Also dies ist im Heiligtum, im Allerheiligsten, das Heiligste in der ganzen Stiftshütte. Und jetzt hatten sie 100 Jahre zuvor, als sie Krieg führten, das war in der Zeit von Eli, haben sie die Bundeslade mitgenommen, so als Art Talisman mitgeschleppt, um dadurch die Kriege besser winnen zu können. Und haben nicht nur den Krieg, sondern auch die Bundeslade verloren. Und die ist über 100 Jahre jetzt nicht da gewesen, wo sie sein sollte. Und das Erste, was David tut, nachdem er König wird, ist was Gottesdienstliches. Er lässt die Bundeslade heimbringen. Und dann fällt mir auf, nachdem er sich ein großes Haus aus Zedern, mit Holz aus dem Lebanon gebaut hatte und das fertig hatte, dann wollte er dem Herrn ein Haus bauen, einen ordentlichen Tempel. Das hat Gott dann nicht zugelassen und er hat den Tempel nicht bauen können. Das hat Gott gesagt, wird sein Sohn tun. Aber für mich ist es so typisch David, dass es ihm nicht recht war. So formuliert er das auch, wenn er in 2. Samuel 7 sagt, Vers 2, siehe, ich wohne doch in einem Haus aus Zedern, während die Lade Gottes in dem Zelt wohnt. Er hat eine Villa und die Kirche ist ein Zelt. Und das war ihm nicht recht. Und deshalb wollte er handeln. Das widerspiegelt seine innere Haltung. Und als Gott ihm dann sagte, nein, du bist ein Mann des Krieges, das soll dein Sohn machen, der wird ein Mann des Friedens sein, dann hat David zwar gehorcht, aber so eben. Wenn wir in 1. Chronik lesen, ab Kapitel 22 bis 29, da merken wir, dass er Gott gehorcht hat. Er hat kein Haus gebaut, aber er hat sämtliche Baumaterialien bereitgestellt. Und er hat schon alle Ordnungen, wie der Dienst im Haus sein sollte, hat er schon alles vorbereitet. Und so dass Salomo, als er so alt war, nur den Startschuss geben musste und dann ging's los. Das finde ich sehr lustig fast. Hier ist einer, der ist fast ungehorsam Gott gegenüber. Er hält es doch so gerade ein, was Gott gesagt hat. Und ich, wenn ich das beurteile, denke, ist gut so. Ihm lag so an der Sache Gottes, dass das Haus gebaut werden sollte. Und so hat er, wie ich schon sagte, als Gott ihm den Tempelbau verbot, dann hat er alle Vorbereitungen getroffen. Und wir können in der Tat meinen, sagen von David, dass er zuerst nach Gottes Reich trachtete. Weißt du, ich entdecke manchmal eine Fehlentwicklung bei mir und bei anderen Christen. Wir handeln und denken so, als sei Gott für uns da, als ginge es in diesem Leben um mich. Und das große Glück des Christen ist nun, dass er einen hat dort oben, der ihm hilft, dass er zum Zuge kommt. Und wenn man die richtige Beziehung zu ihm hat, dann wird man gutes Wetter haben oder gute Gesundheit oder es wird im Beruf flutschen oder es geht familiär gut. Und das sagen wir dann anderen Leuten. Und manchmal bei einiger Verkündigung denke ich, das ist so. Der Mensch steht im Mittelpunkt und man ist froh darüber, dass Gott einem viel Segen gibt. Nun, einerseits stimmt das, denn Gott segnet die, die zu ihm kommen und ihm gehorchen. Aber die Sache ist prinzipiell schief, wenn wir meinen, wir stünden im Mittelpunkt und es ginge um uns. Es geht um Gott und Gottes Sache und Gottes Reich und nicht um uns. Und wenn wir das begreifen, dann nimmt unser Christenleben eine ganz andere Richtung. Wie der Apostel Paulus im Römerbrief, Kapitel 11, Vers 36 formuliert, aus ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Oder Paulus an einer anderen Stelle sagt, wir setzen unsere Ehre da rein, ihm zu gefallen. Gott zu gefallen. Für ihn da zu sein. Ich will es mit einem letzten Beispiel nun bewenden lassen für heute. Das ist eine Geschichte, die mich tief berührt jedes Mal, wenn ich sie lese. Es ist diese Geschichte von der Heimholung der Bundeslade. Als David das erste Mal versuchte, hat es nicht geklappt. Ich will jetzt nicht die Einzelheiten erzählen, aber er hatte das richtige Ziel, aber er hat es nicht richtig gemacht. Er hat die Bundeslade auf einem Ochsenkarren nach Hause fahren lassen. Und dabei stand ganz deutlich in 4. Mose, dass die Bundeslade auf den Schultern von bestimmten Leviten zu tragen sei. Und da klappte es nicht. Und derjenige, der sie fuhr, ist sogar gestorben. Und dann ist sie erstmal noch eine lange Zeit stehen geblieben. Und dann hat David, er erzählt das in 1. Chroniker 16, hatte er nochmal die Bibel gelesen und hat das dann so gemacht, wie Moses es sagte. Und dann sind sie mit der Bundeslade nach Hause gekommen. Und wie sie in Jerusalem einziehen, da tanzt er vor dem Herrn, heißt es da. Er legt seine Jacke ab und tanzt vor dem Herrn. Seine Frau, die nicht mit war, aber aus dem Fenster guckt, hat diesen verächtlichen Exhibitionismus angeschaut und hat dann später mit David geschimpft, dass er sich so benommen hatte. Das war nicht königlich, wie er die Roben beiseite legte und so im Gegenwart all der jungen Dienstmädchen dort rumgesprungen ist. Weißt du, was mich erwischt in dieser Geschichte? Es ist die Frage, was reißt mich vom Hocker? Wann mache ich Luftsprünge? Wann hört man mich hier übers Bibelschulende rennen und rufen und dass man merkt, also der Klassen, der, bei ihm ist was ganz, ganz Wichtiges. Ne? Was sind die Dinge, die uns richtig freuen? Gehaltserhöhung? Borussia Dortmund gewinnt? Entschuldigung, wie viel? Ich merke, dass ich mich stark begeistern kann für viele Dinge, die so zum normalen Leben gehören. Und was ich bei David nun merke, ist, dass das, was ihn so einfach Freudensprünge machen ließ, war, dass die Bundeslade Gottes jetzt in die Hauptstadt kommt und dort in den Mittelpunkt stellt. Gottes Sache stand bei ihm im Mittelpunkt. Wenn du in dieser ersten Braker Nacht nicht so gut schlafen kannst, dann denk mal gerade über die Frage nach, wo ist die Sache Gottes in meinem Leben eingereiht? Steht Gott bei mir an erster Stelle? Ich denke, das können wir von David lernen. Ich möchte nun noch mit uns beten und dann werden wir abschließend ein kurzes Lied singen. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dir danken für diese Tage, die nun vor uns liegen, die begonnen haben. Und wir bitten dich sehr, dass du uns hilfst, in diesen Tagen dir näher zu kommen. Ja, mit dem, was wir jetzt gelesen haben in deinem Wort, hilfst du uns, in allen wichtigen Entscheidungen nach deinem Willen zu fragen. Und hilfst du uns, Herr, deine Sache wichtiger als die unsere zu sehen. Ja, deine zu unserer Sache zu machen, wie David das tat. Und jetzt bitte ich dich, Herr, dass du uns einen guten Abend und einen gesunden Schlaf gibst, dass wir gut zueinander finden, dass die Kinder sich hier wohlfühlen, auch gute Freundschaften schließen und dass dieses verlängerte Wochenende eine gute Erholungszeit wird für uns alle.